Danke. Gleich zu Anfang, und damit hat sich die Einleitung gewissermaßen tatsächlich erledigt, würde ich gerne auf den Unterschied zwischen Lachen und Spaß und dass dieser nicht zwingend miteinander in Verbindung stehen muss, zu sprechen kommen. Das ist in einer gewissen Art und Weise, obwohl ich mich nicht als Aktivist oder so bezeichnen wollen würde, gerade geschehen ist. Fange ich trotzdem so an, was mir auf der ersten Recherche über das Lachen so aufgefallen ist und auch was ich direkt finden konnte. Selbsternannte Lachforscher, Humanbiologen, auch Neurowissenschaftler und Mediziner, letztendlich Gelotologen, also die Wissenschaft des Lachens, Gelos, griechisch Lachen, sprechen von einer Ausschüttung von Endorphinen beim Lachen und begreifen die Reflexbewegung als physischen Ausdruck grundlegender Kommunikation. In Freiburg existieren Lachseminare als Betriebssport und es gibt auch ein Lachtelefon, wo alle, die nicht viel zu lachen haben, so heißt es auf der Internetseite, ein individuelles Lachprogramm mit einem Telefoncoach sicher kaufen können. In Konfliktlösungsworkshops wird die Möglichkeit geboten, durch Humor und Witz Führungskompetenz und Arbeitsklima in Unternehmen wesentlich zu verbessern. Der in Wien lebende Psychoanalytiker Alfred Kirchmeier, der eine heitere Werkstatt der Lebenskunst, wie er sagt, betreibt, versucht mit Witz- und Humorforschung durch Psychohygiene und Konfliktmanagement zur Bewusstseinserheiterung beizutragen. Bereits jetzt, und jetzt nicht erst jetzt, ist der Hinweis darauf, dass das Lachen nicht zwingend mit Spaß in Verbindung zu bringen ist, vermutlich überflüssig. Über den gesellschaftlichen Charakter des Lachens zu sprechen, scheint auf den ersten Blick merkwürdig, da das Lachen doch meist unkontrolliert und reflexhaft ausbricht. Es sich scheinbar um bloße Natur handelt und das Lachen selbst einem sogenannten Naturzwang unterliegt. Daher müsste zuvorderst gezeigt werden, dass es sich um keinen bloßen natürlichen Vorgang handelt. Und bei allen Bemühungen, das Lachen der Natur anzudichten, wird dieser schließlich jene Gewalt angetan, die aus der gesellschaftlichen Verkehrsordnung so beständig verdrängt wird. Vom Great Ape-Projekt der Giordano-Bruno-Stiftung über TV-Formate wie Planet Wissen bis zum Spiegel wissen alle, dass das Lachen des Menschen dem seines nächsten Verwandten, dem des Affen, gleich ist. Nicht nur wäre mit Friedrich Nietzsche zu entgegnen, das leidendste Tier auf Erden erfand sich, das Lachen, sondern auch zu ergänzen, dass Charles Darwin bereits in seiner Schrift Der Ausdruck der Gemütsbewegung bei den Menschen und den Tieren anmerkte, Zitat, es ist nicht wahrscheinlich, dass irgendeine genaue Erklärung der Ursache oder der Quelle jedes besonderen Lautes bei Tieren unter verschiedenen Seelenzuständen jemals gegeben werden wird. Wir wissen, dass einige Tiere, nachdem sie domestiziert worden sind, die Gewohnheit erlangt haben, Laute auszustoßen, die bei ihnen nicht natürlich waren. Zitat Ende. Nur weil die Geschichte der von der Natur entronnen sich mal als Wolfsrudel, also bandenmäßig, mal als Rindvieh, also blöckend und dann wieder als Brüllvieh frenetisch zujubelnd ins Werk setzt, ist der armen Kuh noch keine Verwandtschaft zum Menschen zu attestieren. Die Frage wäre viel eher danach zu stellen, wie Natur überhaupt gedacht werden kann. Mit Freud. Vor dem Hintergrund der 1900 publizierten Traumdeutung ist die 1905 veröffentlichte Schrift Sigmund Freuds Der Witz und die Beziehung zum Unbewussten zu lesen. Freud, der nicht nur Mediziner war, sondern vielmehr als Philosoph zu begreifen wäre und worauf eine Sprache bereits verweist, hat mit der Traumdeutung, seinem Früh- und Hauptwerk, den Grundstein für die weitere Arbeit am Unbewussten gelegt. Die bis heute auf Ablehnung stoßende Hypothese des Unbewussten war folgenschwer für die damalige Erkenntnisse der Psychoanalyse. Parallel zur Traumarbeit spricht Freud von der Witzarbeit. Noch im analytischen Teil seiner Arbeit über die Technik des Witzes formuliert er erste Zusammenhänge zwischen Traum und Witz. Zitat, eben darin weisen aber auch die Techniken des Gedankenwitzes, die Verschiebung, die Denkfehler, der Widersinn, die indirekte Darstellung, die Starterstellung des Gegenteils, die samt und sonders in der Traumarbeit wiederkehren. Zitat Ende. Die lustbringende Verdichtung bildet die größten Gemeinsamkeiten beider. Es ist jedoch nicht die Technik des Witzes allein, die an den Traum erinnert, sondern vielmehr, wie der Titel des Werkes bereits verrät, die Beziehung zum Unbewussten, die beide kennzeichnet. Die Traumbildung besteht aus der Versetzung der vorbewussten Tagesreste ins Unbewusste sodann die eigentliche Traumarbeit im Unbewussten und drittens die Regression des so bearbeiteten Traummaterials auf die Wahrnehmung, als welche der Traum bewusst wird. Allein die Regression des Gedankengangs zur Wahrnehmung, also dass ich bildhaft träume, ist für den Witz nicht gegeben. Auch ist der Witz in dem Sinne sozial zu nennen, als dass er alleine nicht funktioniert. Jeder, der sich dem Witz einer Gruppe schon mal entzogen hat, wird feststellen, dass es sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes asozial verhält und man dies auch straft. Im besten aller Fälle wird man zu einem Träumer, auch Tagträumer denunziert, ein gar nicht so untreffender Ausdruck, muss der Traum sich nicht mitteilen und darin ist dieser asozial. Die Witzbildung beim Produzenten besteht darin, einen vorbewussten Gedanken für einen Moment der unbewussten Bearbeitung zu überlassen und das Ergebnis alsbald der bewussten Wahrnehmung zu präsentieren. Der Rezipient muss den Gedanken, der sich im Witzkleid tarnt, dechiffrieren und kann lachen. Durch das Lachen des Rezipienten wird der Produzent erst angesteckt und kann auch in das Gelächter einstimmen. Für einen Witz benötigt es mindestens zwei Personen demnach. Der Produzent des Witzes kann über den Witz alleine nicht lachen. Er braucht einen zweiten, einen Rezipienten, der dabei Lust empfindet. Nur durch das Lachen des Hörers kann auch der Produzent ins Lachen einstimmen und die Vorlust des Produzenten realisiert sich, indem ihm das Lachen ermöglicht wird. Lacht der Rezipient nicht, so auch nicht der Produzent. Der Witz kann sich auch nur bedingt gegen den Hörer selbst richten. Denn dann wäre ihm wohl kaum mehr Lust nach Lachen, sondern eher nach Rache oder der Hörer ist gekränkt. Nicht auszuschließen ist, dass dem Hörer gerade der Witz, der gegen die eigene Person gerichtet ist, doch noch Lust bereitet. Doch das würde an dieser Stelle zu weit führen. Für gewöhnlich richtet er sich gegen einen Dritten, der nicht notwendig anwesend ist oder sein muss. Er benötigt also drei Personen. Ich korrigiere mich damit. Die Vorlust, dessen einziges Motiv es ist und sein kann, ist praktisch der Vorspann auf die noch größere Lustentbindung. Das innere Motiv des Produzenten liegt also in der Entbindung von Lust. Heute Abend besteht auch eine gewisse Erwartungshaltung beim Referenten, die man Vorlust nennen könnte. Der Referent hat der Verpflichtung nachzukommen, etwas zu erzählen. Das Publikum möchte lauschen, eine gewisse, der man sich ja auch fremd ist, Spannung besteht und ständig versucht der Referent in den Augen der Zuhörer mehr oder weniger abzulesen, ob sie aufmerksam folgen und daher vielleicht auch ist er auch von Nervosität gekennzeichnet. Danke. Wir finden also auch hier ein Setting vor. Es gibt gewisse Gepflogenheiten oder Sitten. Es gibt auch so etwas wie ein Tabu, über das wir, ohne es ausgesprochen zu haben, in Kenntnis gesetzt sind. Wie im alltäglichen Umgang mit den Zwischenmenschen, so auch hier, würde ein Witz vielleicht auflockernd wirken. Doch könnte er genau ins Gegenteil umschlagen, wenn er nämlich nicht gelingen mag. Jeder von uns hat eine solche Situation sicherlich schon mal erfahren. Es ist sozusagen ein kleiner Drahtseilakt, auf den man sich zuvorderst begibt. Unter Freunden lässt sich ein Witz besser erzählen, also so ganz unter Fremden oder mit neuen Bekanntschaften auch dann oder gerade dann, wenn man für sie eine gewisse Sympathie zu hegen pflegt. Doch womit hängt das zusammen? Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Der Grund, warum ich hier sitze, könnte lauten, ich hätte eine gewisse Vorlaust. Doch worauf zielt die ab? Auf Ruhm? Auf Diskussion? Oder nicht doch auf bloßes Einverständnis? Im Publikum befindet sich eher ein zunehmend ungeduldigeres, zu erwartendes Moment vor, das Moment, an dem ich den Sachverhalt auf den Punkt bringe. Eine Sache auf den Punkt zu bringen, ließe sich auch mit der Pointe übersetzen. Die Pointe als etwas, das die Darstellung einer Sache auf die Spitze treibt, mag auch manchmal zum Lachen anregen, gar provozieren oder schlimmer, es mag ein Lachen abnötigen. Die Pointe kann jedoch auf den Witz verzichten. Muss sich nicht dem Lachen verpflichten. Der Witz hingegen kann auf sie schwer verzichten, arbeitet mit ihr, unter anderem auch mit dem Unerwarteten. Nicht nur den politischen Feind mit einer gewitzten Äußerung außer Gefecht zu setzen, sondern damit zu antworten, hat gar etwas mit der etymologischen Herkunft des Witzes zu tun. Einmal wurde darunter verstanden, eine geistreiche Bemerkung zu machen oder poetischer Scharfsinn. Doch wenn, und der Referent bedient sich der Rhetorik für gewöhnlich ständig, der Witz die Darstellung eines Gegenstands unterminiert, dann wird auch aus der letzten Vortragsveranstaltung, die sich kritisch wähnt, eine kleine Kabarettnummer. Und da man weiß, dass gerade im deutschen Kabarett Satire und Humor, wie bei Volker Pispers antizynistischen Hasstiraden, durch bloße Aggressionsabfuhr ersetzt werden kann, ist dies durchaus pejorativ zu verstehen. Die Polemik, die sich einzig an ihrem Gegenstand zu messen hat und nur dann sachlich eine Berechtigung findet, wenn sie den Gegenstand zu denunzieren sich gezwungen sieht, wird oft zur bloßen Masche eines autoritären Gestus, der jeden Widerspruch sabotiert, um die eigene Gruppenbildung, man könnte auch sagen, das Racket zu stärken. Daher braucht es, ob in linken Kreisen, gewiss auch in akademischen oder antideutschen, keiner größeren Verständigung durch Diskussionen, die der Kritik sich verpflichtet fühlt, da die Feindbestimmung gesetzt, das Gesagte ein Wiederkäuen ist. Jedes verwendete, bereits kanonisierte Zitat soll beim Hörer Wiedererkennung hervorrufen, ihn ins Schmunzeln versetzen. Über diesen Mechanismus muss der Referent nicht bewusst verfügen, auch wenn er sich ihm ständig bedient. Mit dem Zitat erfolgt oft nur der Verweis auf die Autorität, die jeden Einwand im Sinne von Adorno hat ja gesagt, für obsolet erklärt wird. Eine simple Nachfrage, was mit dem Gesagten gemeint sein könnte, kann sich nur jener erlauben, der die Achtung des Referenten genießt oder mit ihm in ein Konkurrenzverhältnis tritt, um im schlimmsten Fall um das Einverständnis des Publikums zu buhlen. Diese Funktion befolgt jede Gruppe, sobald sie sich einmal zusammengefunden hat, sei es unter Angestellten, unter Akademikern oder in der Pause auf dem Schulhof. Mit einer Politik der Begriffe, die besagt, erwähne ja nie einen falschen Begriff und falls doch, gestikuliere schnell Gänsefüßchen in die Luft, wird derjenige, der den Fehltritt sich erlaubte, lachend ausgegrenzt. Damit sich die eigene wohlorientierte Überlegenheit erkauft wird, damit wird sich die eigene wohlorientierte Überlegenheit erkauft, die doch nur Kennzeichen der schlimmsten Sorte von Dummheit ist. Wer nicht mitmacht, scheidet aus. Wer nicht ins johlende Gelächter einstimmt, gibt zu erkennen, etwas nicht zu wissen oder nicht einverstanden zu sein. Ein Stirnrunzeln, ein nachdenkliches, ein sich bereits anbahnendes Nicht-Einverstanden-Sein wird mit seismografischer Genauigkeit registriert, ein möglicher Widerspruchsgeist gröhlend negiert. Man könnte hingegen einwenden, dass ein solches Verfahren auch mal notwendig sein könnte, etwa im Umgang mit Antisemiten. Doch darauf wäre nur zu entgegnen, dass sie nicht mal einen Witz, also diesen kurzen Moment der Aufmerksamkeit, verdienen würden. Wieso lässt sich nun derselbe Witz einmal besser und ein andermal schlechter erzählen? Es scheint so etwas wie ein kritisches Urteil zu geben, das wir uns selbst auferlegen und das als Gradmesser dient, ob der Witz tatsächlich erzählt werden darf oder nicht. Auch gibt es äußere Hemmungen, die wie ein Verbot erscheinen. Mit zunehmendem Alkoholkonsum droht es oft zu verschwinden. Es gibt also auch eine äußere Instanz, die wir ständig ein- und abschätzen müssen. Freud schreibt an einer Stelle, Zitat, der Gedanke sucht die Witzkleidung, weil er durch sie sich unserer Aufmerksamkeit entfiehlt, uns bedeutsamer, wertvoller erscheinen kann, vor allem aber, weil dieses Kleid unsere Kritik besticht und verwirrt. Zitat Ende. Sozusagen handelt es sich um eine Täuschung. Im Spiel mit Worten fängt das Kind an, Reiz am Verbot zu üben. Es benutzt nun das Spiel dazu, sich dem Drucke der kritischen Vernunft zu entziehen. Weit gewaltiger sind aber die Einschränkungen, die bei der Erziehung zum richtigen Denken und zur Sonderung des in der Realität Wahren vom falschen Platz greifen müssen. Und darum ist die Auflehnung gegen den Denk- und Realitätszwang eine tiefgreifende und langanhaltende. Selbst die Phänomene der Betätigung fallen unter diesen Gesichtspunkt. Die Macht der Kritik ist in dem späten Abschnitt der Kindheit und in der über die Pubertät hinausreichenden Periode des Lernens meist so sehr gewachsen, dass die Lust am befreiten Unsinn sich nur selten direkt zu äußern wagt. In Gruppen, wie eben bereits angedeutet, wird dem befreiten Unsinn doch stets nachgegangen, dieser gar zum Programm erklärt. In diesem Sinn sind sie infantiler, als sie sich beständig des Gegenteils zu vergewissern versuchen. Einen Gedanken in einen Witz zu kostümieren, reduziert nicht nur die Gefahr, dass der Gedankeninhalt so explizit nicht geäußert werden muss, sondern auch, dass er beim Hörer auf Kritik stößt. Der Gedanke oder auch das Wortspiel muss vor dem Produzenten selbst im Witzkleid kostümiert werden und zum anderen gegenüber dem Publikum. Der Produzent muss zunächst den Widerstand überwinden, wobei er sich sicher sein kann, nicht sicher sein kann, ob diese Verkleidung auch fortan gelingt. Ist er sich dessen sicher? Wird er auch annehmen, dass der Hörer diese Verkleidung erkennt und die Tarnung zu dechiffrieren weiß, ohne dass unser eingekleideter Gedanke als zu aggressiv oder obszön erscheint, doch gerade noch so, wie er Lust zu bereiten genötigt ist? Es ist demnach die Hemmung auf beiden Seiten, die aufgehoben wird und abgelacht werden kann. Daher auch die Spannung, die zu herrschen scheint. Und wenn für eine andere Person Sympathie empfunden wird, kann die Hemmung, sich vor ihr zu blamieren, größer als sonst sein. Unter Fremden lässt sich der Witz daher besser erzählen, da in der Regel die psychische Übereinstimmung bereits ausgelotet wurde. Die Hemmungsbesetzung wird aufgehoben, der Gedanke, der anders nicht geäußert werden kann, kann so das kritische Urteil täuschen, darf seinen Lauf nehmen. Interessant hierbei scheint auch, dass man sich an den Witz nicht mehr erinnert, die Hemmungsbesetzung nur temporär aufgehoben zu sein scheint, ebenso wie es im Traum der Fall ist. Doch wie kommt es zum kritischen Urteil, das, wie ich nun behaupten wollen würde, internalisiert wurde? Freuds Randbemerkung, dass die subjektiven Bedingungen der Witzarbeit denen der neurotischen Erkrankungen oft nicht fernliegen, ist nicht ganz unbedeutend. Die Verschiebungen, Verkehrungen ins Gegenteil, Wendungen gegen die eigene Person und die Verdrängung sind Abwehrmechanismen des Ichs, die das Fernhalten von unlustvollen Gedanken ermöglichen. Diese Gedanken und ihre Abkömmlinge werden vom Ich mit Energie besetzt, um nicht erinnert werden zu können. Streng genommen können sie erinnert werden. Und da es eine Vorahnung zu geben scheint, dass man sich nicht an sie erinnern möchte, da sie Unlust bereiten, werden sie weiterhin abgewehrt. Um die Erinnerung aufzuheben, um das Vergessen überhaupt erst zuzulassen, müsste die Verdrängung aufgehoben werden. Daher läuft auch eine Parole wie "Kein Vergeben, kein Vergessen", die der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur einen Vorwurf macht, den Mord an den Juden in Vergessenheit bringen zu wollen, ins Leere. Es handelt sich um eine Vergangenheitsverdrängung, die nicht das Geschehen vergessen macht, noch machen will. Ständig ergeben sich Abkömmlinge dieser Verdrängung, frei flottierende Triebrepräsentanzen, die zwischen dem Bewussten und Unbewussten sich nicht entscheiden können. Das Resultat, die Erinnerungskultur, ändert sich alle paar Jahre. Auf die Verdrängung als prägnantester Abwehrmechanismus soll im Folgenden noch detaillierter eingegangen werden. Wesen der Verdrängung ist die Abweisung und Fernhaltung einer Sache vom Bewussten. Verdrängungen lassen sich nicht einfach aufzeigen, sie selbst wähnen in anderer Form fort. Der Urverdrängung, der ersten Phase der Verdrängung, wird die Vorstellungsrepräsentanz eines Triebes ins Bewusste versagt. Die anschließende, eigentliche Verdrängung ist enorm mobil, erschafft Abkömmlinge der verdrängten Repräsentanz oder solche Gedankenzüge, die, anderswoher stammend, in assoziative Beziehungen zu ihr geraten sind, wie Freud einmal anmerkte. Diese Abkömmlinge werden durch einen gewissen Kraftaufwand des Ichs dauerhaft besetzt, damit die Erhaltung der Verdrängung im Unbewussten bestehen bleiben kann. Verdrängungen schaffen selbst fortdauernd Ersatzbildungen, die in Richtung des Bewusstseins drängen. Diese Ersatzbildungen eines verdrängten Gedankens, die permanent in veränderter Art und Weise zur Verdrängung stehen, sind eine Wiederkehr des Verdrängten. Diese Wiederkehr, und das ist entscheidend, kann im Witz begriffen werden. Die Verdrängung selbst wird durch das Hervorrufen nicht anerkannt oder aufgehoben, sondern nur aus einem Zustand, der inaktiv oder mit wenig Energie besetzt ist, hervorgerufen. Sozusagen gelingt durch eine Positivierung der Verdrängung oder des Verdrängten, ohne dass diese aufgehoben wird. Freud stellt an anderer Stelle fest, dass der Witz, der von der Ablenkung profitiert, also bewusst vor dem Hörer von sich ablenkt, einen größeren Lacher provozieren würde als solche, die sich ankündigen. Dieses Moment beim Witz ist auf die im Dunkeln schlummernden Triebrepräsentanzen zurückzuführen, die die Ersatzbildung für das Verdrängte, den Gedanken oder die Abkömmlinge der Urverdrängung darstellen. Als stetig genötigte Verdrängung des Ichs, an dessen mannigfachen Triebrepräsentanzen der Witz für den Augenblick einer Sekunde zu erinnern scheint. Die im Subjekt entstandene Zensurstelle entsteht im ödipalen Konflikt, dessen Resultat die ultimative, alles entscheidende Verinnerlichung, die des Eltern- bzw. Vater-Imagos ist. Am Rande sei erwähnt, dass der Ödipus-Komplex für das sich konstituierende Subjekt des Staates und des Kapitals entscheidend ist. Gerd Scheidt spitzt es an einer Stelle zu, Als Resultat des Ödipuskomplexes existiert Herrschaft nunmehr im Individuum. Innere Vergesellschaftung des Menschen in einer zur Totalität gewordenen Gesellschaft, deren Elementarform die Familie ist. Zitat Ende. Dass die bürgerliche Vergesellschaftung die Bedingung der Möglichkeit des Individuums darstellt, sich aus dem äußerlichen Zwang der Blutsurenge zu lösen, sei hier nur beiläufig erwähnt. In dieser Urszene vermittelter Herrschaft wächst das Individuum durch die Familie zum Bürger der Nation heran. Die Gewalt des Vaters wird nur durch die des Staates eingeschränkt. Somit ist der Zugriff auf das heranwachsende Individuum immer durch Gewalt vermittelt, und zwar im gesellschaftlichen Zusammenhang. Auch antiautoritäre Erziehung, die proklamierte, der physischen Gewalt in der Familie zu entsagen, übt selbstverständlich Gewalt, wenn auch in anderer Form, aus. Auch wo das Kind einer Kommunikationsmaschine im nervtötenden Auftreten der Eltern ausgesetzt ist, ist die Kastrationsdrohung enthalten, wie im um sich schlagenden, Zwirbelbart tragenden Vater. Der stumme Zwang heißt in der Psychoanalyse Über-Ich. Er leistet für die Familie, was die Wertform in der Gesellschaft ist, die Form des Subjektes, die sich das Subjekt nicht bewusst machen kann. Darin ist die vergangene Familienkonstellation zu einer Macht geronnen, die das Individuum beherrscht. Darin determiniert das Vergangene die Gegenwart, herrschen die Toten über die Lebendigen. Auf die Abwendung vom Ödipuskomplex folgt die Kastrationsdrohung und die Ausbildung des Über-Ichs. Damit setzt auch die Latenzzeit ein, die die Sexualentwicklung des Kindes unterbricht, später zwar wieder aufgenommen wird, allerdings ausschließlich in der Fixierung auf Genitalität. In der Abkehr der Patriarchaltriebe ist nicht nur die Macht der Kritik des Über-Ichs impliziert, sondern gerade die Verdrängung der Gewalt, die dem Individuum durch die Kastrationsdrohung angetan wurde. Nun kann tatsächlich von einer Vergesellschaftung des Individuums in aller Eindeutigkeit gesprochen werden. Unlust hervorrufende Gedanken werden mit einer, ich komme jetzt wieder zum Witz, Unlust hervorrufende Gedanken werden mit einer Summe von physischer Energie besetzt, um verdrängt zu bleiben. Im Witz können diese Vorstellungsrepräsentanzen des Triebes, die verdrängt wurden, für einen kurzen Moment erscheinen, ohne jedoch dauerhaft, und das ist entscheidend, aufgehoben zu werden. Im Lachen über den Witz wird die Spannung, die durch die frei gewordene physische Energie zur Besetzung des unlusterzeugenden Gedankens aufgebracht werden musste, abgelacht. Das passiert auch nach dem Traum ganz oft, wenn man eigentlich aufwacht und auf einmal über das Nachgedachte lacht oder so. Oder auch im psychoanalytischen Setting in der Kur, wenn eine Hemmung durch den Analytiker in der Gesprächstherapie irgendwie entscheidend sich ändert und man auf einmal darüber reden kann, dann gibt es auch oft, das wird auch in der Literatur beschrieben, ein Lachen zwischen dem Analytiker und dem Patienten. Verdrängte Gedanken, die Abkömmlinge, werden im Witz, der eine Ersatzbildung darstellt, wiederholt. Nichts anderes sind ja die Einfälle, die wir unter Verzicht auf alle bewussten Zielvorstellungen und alle Kritik von ihm, also dem Patienten, verlangen und aus denen wir eine bewusste Übersetzung der verdrängten Repräsentanz wiederherstellen. Auch die neurotischen Symptome müssen der obigen Bedingung genügt haben, denn sie sind Abkömmlinge des Verdrängten, welches sich mittels dieser Bildung den ihm versagten Zugang zum Bewusstsein endlich erkämpft hat. Der Witz als solches ist in dieser Beziehung den neurotischen Erkrankungen, auch wenn es sich bei ihm um keine Art der Neurose handelt, im Fokus auf die Verdrängung sehr nah. Nun könnte man behaupten, es gäbe aber auch solche Witze, die harmlos sind. Einfach Lust machen, ohne eine tendenziöse Absicht zu verfolgen. Doch gibt es solche Witze tatsächlich? Freud war daran gelegen, tendenziöse und harmlose Witze zu unterscheiden, um letztendlich ein anderes Motiv außer der Lust bei der Witzproduktion anzunehmen. Ein anderes Motiv als die Lust gibt es nicht, der sich manchmal ein so harmlos darstellender Witz zu einem aggressiven oder obszönen entwickeln kann. Auf der Suche nach geeignetem Material wählt Freud folgenden harmlosen Schüttelreim. Und jetzt bringe ich tatsächlich ein Beispiel. Jetzt ist es auflockernd. Also er sagt den Schüttelram. Und weil er Geld in Menge hatte, lag stets er in der Hängematte. Das wird nicht gelacht. Es darf als bekannt vorausgesetzt gelten, dass Leute, die Geld besitzen, sich nicht zwingend auf ihren Lorbeeren ausruhen müssen, sondern sie ebenso mit dem Ausgeben von Geld beschäftigt sein können. Freud kennzeichnet diesen Wortwitz als einen der harmlosesten aller Witze. Doch in Zeiten der Occupy-Bewegung erscheinen solche Witze, ob am Stammtisch in der Kneipe verbreitet oder im deutschen Kabarett geplöckt, gerade tendenziös. Gleichwohl diese Wortwitze im strengeren Sinne aus dem Grund tendenzlos bleiben, also tendenziös sind sie nur, wenn jemand Anstoß oder anstößig findet, bleiben, da man sich beinahe sicher sein kann, dass niemand ein solches Ressentiment im Witzkleid mit einer Zurechtweisung des Erzählers strafen wird. Gerade unter prekär beschäftigten Akademikern dürften solche Witze ebenso wie unter Arbeitern zirkulieren. Mit einem saloppen Spruch über Besserverdiente kann man sich der Lacher, solange kein Störenfried anwesend ist und der tabuisierend wirken würde, gewiss sein. Den Geschmack der Aggressivität wird der Witz so betrachtet nur schwer los. Allerdings könnte man ja auch einwenden, der Witz, ich wiederhole ihn vielleicht nochmal, und weil er Geld in Menge hatte, lag stets eher in der Hängematte. So, jetzt habe ich ja vergessen, wo ich bin. Allerdings könnte man einwenden, der Witz sei einem sehr faulen, zu Geld gekommenen Produzenten kurz nach dem Aufstehen aus der Hängematte in den Sinn gekommen und trüge daher einen selbstironischen Zug. Er genieße sein Leben. Und darauf ließ es sich wiederum antworten, warum genießt er nicht einfach sein Leben und sagt, ich habe Geld und kann mich ausruhen. Empfindet er doch bei dem Gedanken eine gewisse Hemmung, die er in den Witz kleiden muss, kann der anders keine Lust daran empfinden. Selbst dann, wenn er sich gegen sich selbst richtet, scheint das internalisierte kritische Urteil auf eine Verdrängung hinzuweisen. Der Witz ist nie harmlos, das Lachen somit auch nicht. Wieso kann der Gedanke über einen selbst nicht lustvoll genug sein und muss sich im Witz präsentieren? Es geht so weit, dass selbst dann, wenn der Einzelne nicht der konkreten Situation ausgesetzt ist, sein Anpassungsverhalten zu leben, die sonst auferlegte Vorzensur fortschreitend betreibt. Auch das Lachen des Einzelnen, der nur so für sich lacht, steht ja nicht außerhalb des Gesellschaftlichen, sondern im direkten Bezug zur Gesellschaft. So gibt es für das Lachen kein Entrinnen, kein positiv zu findendes oder ein zu rettendes. Doch man lacht ja nicht nur über den Witz, der bislang ja Gegenstand war, sondern man kennt auch den Humor. Wie unterscheidet sich jener von der Grausamkeit der internalisierten Zensurstelle? Ganz kurz möchte ich noch, bevor ich die gerade aufgeworfene Frage beantworte, auf den antisemitischen Witz zu sprechen kommen, da es sich in Gesprächen immer wieder gezeigt hat, dass dieser nie als Witz verstanden werden wollte. Ein Beispiel für einen solchen Witz erspare ich mir an dieser Stelle. Er würde, so hoffe ich ja zumindest, schlicht nicht zünden. Unter Antisemiten würde man ebenso wie unter Freunden eine etwa gleiche Hemmungsbesetzung erahnen. Auch könnte der Witz über die Juden sich erspart bleiben, da man auch so über sie hetzen kann. Trotzdem findet er seinen Lauf. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem antisemitischen Ressentiment. Die einen beanspruchen für sich, was Leo Elser das anständige Ressentiment genannt hat, und die anderen hängen dem exzessiven Ressentiment an. Die anständigen Antisemiten wissen Israel zu sagen, doch meinen die Juden. Können das jedoch nur, indem sie genau wissen, dass jene Hörer die Tarnung dechiffrieren können. Und das gesellschaftliche Tabu erlaubt es, über Israel zu schimpfen. Auch wäre ihre eigene Hemmung zu groß, tatsächlich von den Juden zu sprechen, weil sich das ja nicht gehört. Sie sitzen wirklich der Krux auf, nicht die Juden zu meinen, zu denen sie bekanntlich beste freundschaftliche Beziehungen unterhalten, doch fühlen sie sich überführt, wenn man ihnen zeigt, dass der Antizionismus die Reaktion auf das Tabu war. In der Linken gibt es ganz ähnliche Mechanismen. Sie sprechen dann vom sogenannten regressiven oder verkürzten Kapitalismus, der in der Linken sein Unwesen treiben würde. dass sie sich augenscheinlich der solidarischen Kritik verpflichtet fühlen oder was sonst. Ergo mit den linken Antisemiten, mit denen sie auch freundschaftlich sich verbunden fühlen, nicht brechen wollen. Doch wollen wir nun jetzt wirklich mal auf den Humor zu sprechen kommen. Im Humor wird vom Über-Ich der Trost gespendet, der das Ich begierig sucht. Freud wählt in seiner knappen Schrift Der Humor von 1927, also 22 Jahre nach Erscheinen der Schrift über den Witz, die 1905 erschienen ist, den Galgenhumor als anschauliches Beispiel. Derjenige, der an einem Montag zu seiner Exekution geführt wird, kommentiert die Szene selbst mit dem Satz: Na, diese Woche fängt ja gut an. Das sich bietende Bild für den Zuschauer, jemanden in seinen letzten Minuten diese Absurdität sagen zu hören, wo doch von ihm erwartet werden würde, vor Angst zu zittern oder gar der Versuch unternommen werden sollte, zu fliehen, wird durch die Gewissheit, dass er nicht mal mehr diesen Tag überstehen wird, sich allerdings 6 unheilvolle weitere Tage wünscht, humorvoll. Diese Person gilt, wenn auch nicht unmittelbar für den Zuschauer, der keine sonderlich großen Sympathien für den Gehängten aufbringen muss und über diesen Satz spotten mag als humorvoll, da er noch Lust empfindet, indem er einen Gefühlsaufwand erspart, der eigentlich kränkend stimmen müsste und ihn dennoch in Lust transformiert. Mit der Situation, einen humoristischen Umgang zu finden und daraus auch noch Lust zu gewinnen, muss sich dem Zuschauer nicht zwingend aufnötigen. Anders ist es, wenn man das Publikum von Berufshumoristen ist. Einzig der Produzent kann genügsam einen Umgang mit der Realität finden. Also es braucht keine zweite, es braucht keinen Rezipienten, es braucht eigentlich auch keinen dritten, sondern ich kann das Humor ganz alleine für mich machen. Genau. Daher kann der Humor, so Freud, Zitat, als die höchststehende dieser Abwehrleistung aufgefasst werden. Er verschmäht es, den mit dem peinlichen Affekt verknüpften Vorstellungsinhalt der bewussten Aufmerksamkeit zu entziehen, wie es die Verdrängung tut, und überwindet somit den Abwehrautomatismus. Er bringt dies zustande, indem er die Mittel findet, der bereitgehaltenen Unlustentbindung ihre Energie zu entziehen und diese durch Abfuhr in Lust zu verwandeln. Zitat Ende. Doch damit verleugnet er für den Moment einer Sekunde die Realität, also der Humorist, die der Vater ihm einst einpaukte. Und als internalisierte Form gibt dieser Vater ihm die Möglichkeit, noch die Realität in der Form anzuerkennen, indem es ihm Lust bereitet. Statt zu verzweifeln, hat er Lust an seiner Situation, an der Realität, dass er nämlich gehängt wird, ändert das selbstverständlich nichts. Der Trost bietet keinerlei wahrhaftige Hilfe. Er macht das Ertragene nur erträglich. Das Leid darf jedoch nicht ertragen werden wollen. Ist auch gleich zu Ende. Freud selbst rückt nicht von seiner 1905 angestellten Untersuchung ab, sondern erweitert sie um die Vermittlung des Über-Ichs. Dass das Ich väterlich vor der Außenwelt in Schutz zu nehmen scheint, dem ist die Bürde, die eine Verletzung des Ichs mindert. Das Über-Ich hat somit nicht ausschließlich die Funktion der Zensurstelle, einer moralinsauren Instanz, einen Gedanken nicht äußern zu dürfen, wie beim Witz, sondern kann gleichsam die humoristische Einstellung des Produzenten herbeiführen, ihn geradezu in Schutz vor dem Realitätsprinzip nehmen, ohne jedoch der Realität selbst entrinnen zu können. Der in diesem Moment kaum erträglichen Außenwelt wird mit Selbstbehauptung entgegnet, Zitat Freud, ein Kinderspiel, gerade gut, ein Scherz darüber zu machen. Diese Ambivalenz im Umgang mit dem Über-Ich, einerseits Schutzpatron des Ichs zu sein, gegen die Realität, andererseits Zensurstelle zu sein, ist für Freud wie gleichermaßen Adorno ein ungelöstes Problem. Einerseits kritisiert Adorno an der Psychoanalyse die geringe oder abnehmende emanzipatorische Konsequenz, das Über-Ich abzubauen, wobei er sogar die begriffliche Trennung zwischen Ich und Über-Ich in Frage stellt und damit also den Abbau des Ich selbst fordert. Andererseits diagnostizierte er gerade die zunehmende Ich-Schwäche als Durchsetzung des autoritären Charakters und plädiert für die Stärkung des Ichs und damit des Über-Ichs. Gerade in den Arbeiten zum Witz, wo Freud ständig das Gedankenspiel als Erleichterung vom Zwange der Kritik, betont, stellt sich ihm das Über-Ich im Humor als große Geste dar. Beiden lustvollen Mechanismen ist allerdings gemein, dass es sich um einen Triumph des Lustprinzips handelt, das jeweils die unlustbringenden Gedanken ins Reich des Sumpfes verdonnert. Es wird jedes Mal, nur auf andere Weise, das Lustprinzip sich als siegreich behaupten und gegen die Außenwelt, einmal mit dem Über-Ich und einmal gegen das Über-Ich, auf eigentümliche Weise wehren. Doch gerade darin liegt das Problem begründet, das der Familie und der Rolle des Vaters zuteil wird. Ganz banal, und da erreicht die Psychoanalyse ihre Grenze, muss das Unerträgliche verändert werden. Dem Lustprinzip oder auch dem Trieb ist sicherlich kein Vorwurf zu machen. Man würde auch hier der Natur wieder Gewalt antun. Danke.